Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Teil 3 zum Thema Ich habe Rücken, der akute und chronische Rückenschmerz in all seinen Facetten. Mein Name ist Silvia Maurer, ich bin niedergelassene Ärztin in Bad Bergzabern mit Schwerpunkt Schmerzmedizin, Palliativmedizin und Psychotherapie und wie immer ihre Gastgeberin. Zusammen mit meinem Interviewpartner, unserem Experten Dr. Heinz Binsfeld, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, Facharzt für Anästhesiologie und Innere Medizin, Schmerztherapie, niedergelassen in eigener Praxis in Treen-Steinfurt, werden wir heute über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten bei Rückenschmerzen und wann welche sinnvoll eingesetzt werden sollte, informieren. Lieber Heinz, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo alle miteinander. Ich freue mich auch.
Ja, in Teil 1 haben wir erfahren, dass Rückenschmerzen viele Ursachen haben können. Muskeln, Facettengelenke, sogenanntes Iliosakralgelenk, Bänder, Bandscheiben und vieles andere mehr. In Teil 2 haben wir uns über die Warnsignale, die es zu erkennen gilt, ausgetauscht. Wir haben besprochen, was getan werden muss, damit aus einem akuten Schmerz kein chronischer Rückenschmerz wird. Und wir haben verschiedene Untersuchungen besprochen und wann welche durchgeführt werden sollten. So, jetzt haben wir die Diagnose gestellt. Und was jetzt? Es gibt nun verschiedene Therapiemöglichkeiten und damit möchten wir uns nun beschäftigen. Wann sollte jetzt zum Beispiel eine physikalische Therapie, eine Krankengymnastik durchgeführt werden?
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich muss sagen, ich möchte einfach nochmal wiederholen. Zuerst die Diagnose, dann die Therapie. Das ist ein alter Leitspruch, weil nur dann kann die Therapie zielgerichtet sein. Wenn ich also jetzt Physiotherapie oder manuelle Therapie einsetze, richtet sich das einfach danach, welches Ziel habe ich. Habe ich einen Muskelschmerz, dann muss ich einfach den Muskel wieder bewegen, muss der Muskel wieder lernen, dass er sich bewegen soll. Und dann mache ich Physiotherapie. Eine manuelle Therapie zielt darauf ab, Gelenkfunktionen der Wirbelsäule wiederherzustellen. Das heißt, wir alle werden älter. Wenn ich dann Arthrose habe, ist das ungefähr wie beim Schloss. Ich gebe ein Schmiermittel da rein. Und dann muss aber das Gelenk bewegt werden. Das ist wie beim Schloss. Wenn ich das dann mehrfach bewege, dann dreht es und läuft es wieder rund. Das ist bei der Wirbelsäule, bei den Gelenken nicht anders. Also manuelle Therapie soll wieder die Gelenke in Schwung bringen, während die Physiotherapie, die klassische Krankengymnastik, einfach wieder den Muskel in Funktion bringt, dass der Muskel wieder lernt, sich zu bewegen.
Und du hast jetzt gesagt Bewegung. Jetzt wird ja aber auch sehr viel Massage gemacht. Was hältst du denn davon?
Das ist also völliger Schwachsinn. Man muss halt sagen, Massage ist also sehr angenehm. Ich lasse mich auch gerne massieren, aber das bringt mir natürlich nicht die Heilung. Es gibt dann im Prinzip eine Faszientherapie, die halt gemacht wird, wo man dann sagt, durch Lösen von Faszien kann ich im Prinzip durch die Berührung, auch die massageartig ist, Stoffe im Körper auslösen, die dann entspannen und mir gut tun. Zugegeben, dem ist so, aber das Feld der Faszienverhärtungen ist ja ganz selten. Das kann man dann halt mit solchen Black Rolls oder mit solchen harten Rollen, wo man sich drauf bewegt, dann therapieren. Aber die Physiotherapie ist klassisch im Prinzip die Bewegung der Muskeln, die manuelle Therapie, das Lösen der Gelenke. Und eine Massage ist schön für alle, aber im Prinzip hat mit Krankheit wenig zu tun.
Jetzt hast du nochmal den Begriff Faszien gebracht. Ich glaube, das hatten wir auch in Teil 1 und 2 noch nicht besprochen. Was sind denn Faszien?
Also jeder Muskel hat eine Umhüllung. Also und diese Umhüllung ist im Prinzip die Faszie. Ich mache ein Beispiel. Wir haben die berühmte Leberwurst, die hat eine Hülle und die ist furchtbar fest. Wenn ich jetzt also immer mehr Masse in diese Hülle reinstecke, dann wird im Prinzip also die Masse nicht mehr, aber die Faszien werden gespannt und tun weh. Und es kann halt sein, dass so eine Faszie verfilzt, also wie ein Pullover, der zu heiß gewaschen wird. Und dann muss ich diese Faszien halt wieder lösen. Da gibt es spezielle Therapien, also das heißt die Faszientherapie. Und das mache ich auch mit so einer Art, ja so eine harte Rolle, über die man sich hinbewegt, um diese Faszien wieder zu lösen, um dann die Muskeln, die damit verbunden sind, dann auch wieder mehr in Bewegung zu bringen.
Wäre das jetzt die erste Form der Therapie, also eine Krankengymnastik, oder würdest du mit Medikamenten anfangen?
Also wenn die Physiotherapie nicht funktionieren würde, heißt also zu Deutsch, der Patient kommt und sagt, ich war einmal, zweimal, dreimal bei der Physiotherapie und wenn ich danach komme, bin ich dann tagelang außer Gefecht, dann würde ich sagen, okay, ich gebe Ihnen begleitend auch noch ein Medikament, dass dieses möglich ist. Aber grundsätzlich ist erstmal eine Physiotherapie eine gute Maßnahme, nur wenn die dann einfach nicht den gewünschten Effekt bringt, weil der Patient sich dann anschließend schont, also nach einer Behandlung 3 Tage nichts macht, dann habe ich natürlich mein Ziel nicht erreicht, dann wäre es sinnvoller, dem tatsächlich auch ein Medikament zu geben, damit der Muskel wieder in Bewegung kommt.
Welche Medikamente wären denn jetzt bei welchem Rückenschmerz sinnvoll?
Ja, jetzt muss man immer sagen, wenn das rein also die Verspannung ist des Rückens, dann würde ich im Breitfach ein muskelentspannendes Medikament geben, wie zum Beispiel das Pridinol, was besser vertragen wird als andere, was ich zur Nacht gebe, damit die Patienten oder Patientin nicht so müde werden. Habe ich noch eine entzündliche Komponente dabei, dass die so tierisch Schmerz haben, dann könnte ich mir vorstellen, das zu kombinieren auch für kurze Zeit, also wir reden jetzt nicht über Wochen, sondern für Tage, mit einem sogenannten nichtsteroidalen Antiphlogistikum, was den Schmerz nimmt, immer mit dem Ziel, dadurch wieder in die Bewegung zu kommen. Kein anderes Ziel.
Was ist denn ein nichtsteroidales Antiphlogistikum?
Ja, wir nehmen zum Beispiel Aspirin, ist das bekannteste, älteste, was quasi aus dem Extrakt der Weidenrinde gewonnen wurde. Da hat man dann weitere Entwicklungen gemacht im Laufe der Zeit, Diclofenac, Ibuprofen, Deltaran, da gibt es ganz viele. Aber welches man da nimmt, davon ab, wie stark oder derjenige im Prinzip auch da empfindlich drauf reagiert. Aber letztendlich ist die antiphlogistische, also die antientzündliche Wirkung die gleiche. Und die antientzündliche Wirkung will ich nur ausnutzen für ganz, ganz kurze Zeit, damit der Patient, wenn er dann Physiotherapie, Krankengymnastik macht, keine Schmerzen hat.
Jetzt, du hast jetzt Ibuprofen und Diclofenac erwähnt. Das sind ja jetzt 2 Medikamente, die man eigentlich auch in der Apotheke einfach kaufen kann. Gibt es Patienten, die diese Medikamente nicht einnehmen sollten?
Ja, also ich wäre immer, da muss man sagen, wenn man den Beipackzettel liest, die man so in der Apotheke kriegen kann, da sollte auch der Apotheker darauf hinweisen, das wären einmal die, die quasi also eine Nierenerkrankung haben, wo man befürchtet, dass durch die Einnahme die Niere weiter geschädigt würde. Oder bei speziellen Patienten, die sehr herzmäßig gefährdet sind, wo man weiß, wenn man das Zeug in höherer Dosis nimmt, dann könnte auch die Herzfunktion beeinträchtigt sein. Da würde ich natürlich vorsichtig sein. Und da müsste man dann halt in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt, dem Mediziner, der immer da beraten ist, oder dem Apotheker nach dem besten Mittel fragen.
Eine andere Geschichte ist ja, wenn jetzt ein Bandscheibenvorfall vorliegt, du hast es auch diagnostiziert, da ist die Ursache für den Schmerz, aber eigentlich muss er nicht operiert werden, weil es gibt keine Lähmungserscheinungen, es gibt eigentlich kein Problem, was zu einer OP, auf eine OP hinweist. Was kann man denn dann machen, damit auch dieser Schmerz weggeht? Sind das die gleichen Medikamente oder gibt es da noch was anderes?
Ja, die Situation ist so, wenn die Bandscheibe, die in ihrem Kern also auch Stoffe hat, die Entzündungen auslösen, dann will ich natürlich diese antientzündlichen Medikamente direkt dahin bringen. Das kann ich machen, indem ich dann Medikamente direkt an die Bandscheibe spritze, die kortisonhaltig sind, die im Prinzip die Schmerzen nehmen, damit die Entzündung verschwindet. Ich kann dann zusätzlich noch oral Medikamente geben, die den Nervenschmerz bekämpfen, möglicherweise, wenn es nicht anders geht, auch Opioide. Die Operation ist immer die letzte Möglichkeit. Wir haben leider die Situation, dass 10% aller Leute, die operiert werden, ein sogenanntes Back-Failure-Syndrom haben. Das heißt also Schmerzen nach einer Bandscheibe, durch Narben etc. Das heißt also, das ist immer die letzte Maßnahme. Wir sollten alles andere vorher ausprobieren und eine Injektion an die Bandscheibe unter Bildgebung oder mit Epiduralkatheter, alles dieses ist gut möglich.
Okay, ich glaube, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen aufdröseln. Das erste ist Cortison. Also viele haben ja Angst davor, wenn sie Cortison bekommen, dass sie viele Nebenwirkungen haben. Du hast gesagt, das Cortison wird jetzt direkt an die Bandscheibe gespritzt, entweder unter Bildwandler, also das heißt, wenn man dann guckt mit dem Röntgen oder mit dem CT. Und das zweite hast du gesagt, mit einem Epiduralkatheter. Was ist das?
Ja, das ist also so, man muss immer sagen, man könnte es heute, wenn man gar keine Strahlenbelastung haben will, unter Ultraschall machen. Aber viele haben die Geräte nicht und viele können es auch nicht. Und dann haben wir die Möglichkeit, einfach zu sagen, wie jeder Facharzt für Anästhesie das mal gelernt hat, für die Anästhesien, in der Geburtshilfe zum Beispiel bei Kaiserschnittoperationen mit einem Periduralkatheter zu arbeiten. Das heißt, man nimmt eine Nadel, über diese Nadel wird dann in den Epiduralraum, das ist der Raum, wo die Nerven halt im Rücken laufen, in Katheterchen dünner Schlauch vorgeschoben wird. Der Schlauch ist am Ende dann perforiert und da wird die Lösung reingespritzt. Die Lösung, die man dann als Cortison gibt, ist im Vergleich zu dem, was man einnehmen müsste, minimalst. Das heißt also, ich mache das nur deshalb, weil ich den Körper nicht belasten will mit Hochdosen Cortison, weil dann kommt es ja überall hin. Jetzt spritze ich es gezielt nur an die Stelle, die ich haben will. Und das ist in der Dosis gering und passiert auch nur ein einziges Mal.
Das heißt, Nebenwirkungen kann ich dann vergessen?
Das Einzige, was auftreten kann, ist, dass diese Medikamente, die man da einsetzt, einen sogenannten Flash machen. Also man hat so am nächsten Tag so ein Gefühl, als hätte man einen Sonnenbrand. Das ist aber ein einziger Tag. Man hat keine Gewichtszunahme, keine riesige Übelkeit. Der Flash ist die Reaktion auf das Konservierungsmittel. Weil Cortison haben wir ja im Körper drin. Das wird ja jeden Tag über die Nebenniere produziert und brauchen wir auch zum Leben. Und ich erhöhe nur die Dosis ein ganzes kurzes eine Mal, damit die genügend Dosis an diese Stelle kommt, wo ich die Entzündung bekämpfen will. Also Nebenwirkungen in üblicher Weise, wie wir die bei oralen Einnahmen kennen, sind überhaupt nicht da. Das Einzige, was auftreten kann, ist mal so ein gerötetes Gesicht, so eine Art Sonnenbrand für einen Tag, sonst nichts.
So, jetzt hast du von oraler Einnahme gesprochen. Das heißt, ich schlucke diese Medikamente und da hast du gesagt, da gibt es Medikamente gegen Nervenschmerzen oder auch Opioide. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern?
Ja, im Prinzip gibt es sogenannte Calcium-Antagonisten, die heißen mit Namen Gabapentin oder Pregabalin oder früher hieß das Lyrica. Das sind Medikamente, die also Nervenschmerzen hemmen. In den meisten Fällen sind die sehr erfolgreich, aber es könnte auch sein, dass ich trotzdem ein Opioid noch begleitend zusätzlich nehmen muss für eine gewisse Zeit. Nicht für dauerhaft, aber einfach um die Schmerzsituation abzufangen, dass der Patient wieder lernt, sich normal zu bewegen.
Und das bedeutet dann, dieser Bandscheibenvorfall kann auch damit wieder zurückgehen, sodass ich dann keine Schmerzen mehr habe und ganz normal weitermachen kann.
Ja, das heißt also, wenn ich dieses Cortison an die Bandscheibe spritze, hat das zur Folge, dass einmal die Entzündung weggeht, aber auch das Volumen des Vorfalls wird weniger, sodass der Druck auf den Nerv auch abnimmt. Also ich erlebe ganz, ganz selten, wirklich also im Bruchteil von, ja, ich sag mal wenigen Prozent, dass man dann trotzdem noch operieren müsste. Also ich kann halt sagen, 99,5% kommen mit der anderen Methode gut zurecht.
Bedeutet, diese Methode bekämpft auch die Ursache der Schmerzen und nicht nur den Schmerz alleine. Was ja oft die Frage ist, wenn ich jetzt Medikamente nehme oder eine Spritze bekomme, dann wird das doch nur betäubt, aber die Ursache ist doch nicht damit behoben. Das ist aber nicht der Fall, ne?
Die Ursache ist ja der Bandscheibenvorfall. Das heißt, der Kern einer Bandscheibe fällt in den Rückenmarkskanal ein und der wird da als Fremdmaterial erkannt. Also so, als wenn du, sage ich jetzt mal, ein fremdes Organ eingesetzt kriegst und die Abstoßung führt dann zu einer Entzündung und die entsteht da auch und die bekämpfe ich und wenn die bekämpft ist, dann ist das weg. Und gleichzeitig nimmt das Volumen dessen, was vorgefallen ist, auch ab. Das heißt also, ich habe nicht nur eine Behandlung, die den Schmerz nimmt, sondern die ist gleichzeitig auch kausal.
Und du hast gesagt, operieren sollte man möglichst erst dann, wenn gar nichts anderes mehr geht. Was wären denn zwingende Operationsindikationen? Das heißt, da muss ich operieren.
Ja, also erstmal, wenn der Schmerz überhaupt nicht auszuhalten wäre und der Patient permanent darauf drängt und davon sich erhofft, dass es die einzige Möglichkeit ist. Und dringend, also da ist da nichts dran zu ändern, das wäre dann also quasi eine Blasenstörung und eine Mastdarmstörung. Da muss man einfach sagen, da hat man keine andere Chance, da kann ich nicht warten. Es könnte dann sonst sein, dass der Patient Blase und Darm nicht mehr regulieren kann. Das wäre ja furchtbar. Dann müsste man operieren. In allen anderen Fällen würde ich immer wieder zuwarten, weil man muss einfach sagen, 10%, wie ich das schon gesagt habe, alle Operierten haben nachher trotzdem noch Schmerzen und 10% sind nicht wenig. Und dann würde ich es auch nur machen, wenn es wirklich notwendig ist. Was aber voraussetzt, dass man, wenn man unsicher ist, sich nochmal eine zweite Meinung einholt. Und die zweite Meinung sollte dann nicht wieder ein Operativer sein, der aus immer welchen Gründen dann wieder zu einer Operation rät, sondern es muss jemand sein, der einfach sich in der Thematik auskennt und der dann für den Patienten und für alle anderen dann auch sicher abschätzen kann, macht es Sinn oder keinen Sinn. Ich bin also für die Zweitmeinung in solchen Fällen, aber ganz klar nicht von dem nächsten Operateur, sondern von jemandem, der wirklich Kenne hat in dem Fach, wer immer das auch ist.
Du hast jetzt gesagt, Blasenmastdarmstörung. Was heißt das? Was für Symptome sind das?
Ja, das heißt zum Beispiel, wenn du deinen Darm nicht mehr kontrollieren kannst, wenn du willkürlich, sag mal, einfach in die Hose machst. Das heißt sowohl, also was den Stuhlgang angeht, auch was den Urin angeht, das sind Zustände, die ja keiner haben will. Und aus dem, um das zu vermeiden, wäre dann eine Operation eine Indikation, wo man sagen würde, da operiere ich, aber alles andere ist nicht notwendig.
Jetzt gibt es ja auch die Situation, dass bei bestimmten großen, sage ich mal, Bandscheibenvorfällen auf einmal der Schmerz ganz extrem ist und dann aufhört, als würde er abgeschaltet. Was bedeutet das?
Ja, das würde bedeuten, dass also die Nerven direkt, also jede Funktion aufhören. Wann würde das nach sich ziehen, dass halt Lähmungen auftreten würden? Um das zu vermeiden, müsste man natürlich dringlichst sofort operieren. Jetzt muss ich sagen, das ist äußerst selten, Gott sei Dank. Man sollte es nur im Auge haben.
Ja, und last not least, jetzt kommen wir natürlich zu meinem Steckenpferd. Du kannst dir vorstellen, was ich dich gleich fragen werde, nämlich zur Akupunktur. Wann würde man denn Akupunktur machen? Wann ist die sinnvoll? Und was könnte man damit erreichen?
Also jetzt muss man einfach sagen, die Akupunktur ist eine begleitende Medikation für mich. Also jetzt rede ich für mich. Jetzt muss ich einfach sagen, ich würde dann immer dann, wenn ich eine Unterstützung erwarten könnte, dass die Muskeln sich besser entspannen, dass der Schmerz weniger wird, dass der Patient sich entspannt, könnte ich dieses zusätzlich dazugeben. Ich sehe da keine Kontraindikation, das nicht machen zu wollen. Auf der anderen Seite bin ich nicht der größte Akupunkteur, deshalb sage ich einfach, es gehört dazu. Aber es wäre nicht die Methode, wo ich alleine mitarbeiten würde.
Ja, ich denke, nach dem, was wir jetzt alles so gehört haben, gibt es sowieso, glaube ich, keine Methode, mit der man alleine arbeitet, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachen, je nachdem, welche Strukturen betroffen sind. Und was wir ja jetzt auch in diesen 3 Teilen des Podcasts gehört haben, können mehrere Strukturen ja auch gleichzeitig betroffen sein. Du hast mehrfach gesagt, wenn die kleinen Gelenke betroffen sind, dann verspannen sich auch die Muskulatur und. Also insofern denke ich, eine Therapie alleine wird nie funktionieren, wenn man nie und immer sagen darf.
Ja, ich nehme immer gerade das Wort dann von unserem Altmeister Wolfgang Bartel auf, der gesagt hat, wenn wir die Diagnose haben, ist die Therapie dann kein Zufallserfolg und sehe es einfach wie ein großes Orchester. Du bestimmst, welches Instrument gespielt wird. Und ich denke, in der Vielfalt der Behandler, Ärztinnen und Ärztinnen, ist natürlich das Reservoir an den Instrumenten, die wir haben, riesig groß. Das soll auch jeder nach seinem Gusto spielen, wo im Vordergrund stehen muss, dass es dem Patienten gut geht.
Ja, war ja schon fast ein Schlusswort. Aber ich darf es nochmal zusammenfassen, was wir jetzt in Teil 3 erfahren haben. Und da geht es ja jetzt vor allen Dingen um die Therapie. Die Krankengymnastik ist das Erste, was auch mit ins Boot geholt werden sollte. Zum einen, um die Muskulatur wieder in Bewegung zu bringen. Da ist die Bewegungstherapie natürlich ganz wichtig. Bevor wir überhaupt mit einer Therapie beginnen, muss natürlich die Diagnose stehen und wir müssen wissen, welche Therapie eingesetzt werden soll, damit es auch wirklich zielgerichtet ist. Eine manuelle Therapie, also das ist eine Therapie, die vor allen Dingen für die Gelenke ist, damit die wieder in Schwung kommen. Eine Massage ist was sehr Angenehmes, bringt aber einen dauerhaften Therapieerfolg oder gar eine Heilung nicht. Was sich ähnlich anfühlt wie eine Massage, ist eine sogenannte Faszientherapie. Die Faszien, das sind die Ummantlungen der Muskeln und die können manchmal verkleben und können durch diese spezielle Therapie gelöst werden. Dazu gibt es dann auch Möglichkeiten, das zu Hause zu machen mit den sogenannten Black Rolls. Das sind harte Rollen, auf die man da sich drauf bewegen kann. Medikamente gibt es auch, die man begleitend einnehmen kann. Das sind einmal die muskelentspannenden Medikamente. Da hast du das Pridinol erwähnt. Das ist ein Medikament, was man zur Nacht nimmt, was die Muskulatur entspannt, was natürlich dann sehr wichtig ist für Muskelverspannungen. Dann, wenn es entzündliche Erkrankungen sind, zum Beispiel an den Facettengelenken oder auch im Rahmen eines Bandscheibenvorfalls, dann kann man entzündungshemmende Medikamente geben. Du hast gesagt, das sind die sogenannten nicht-steroidalen Antiphlogistika. Dazu gehören die bekannten Medikamente wie das Ibuprofen oder das Diclofenac, die man auch in der Apotheke kaufen kann. Man sollte damit allerdings sehr vorsichtig umgehen, also nur einige Tage nehmen, nicht wochenlang einnehmen und gar nicht länger. als Wochen, sprich Monate oder noch länger. Auch aufpassen, wenn man die selbst in der Apotheke kauft. Es ist wichtig, dass keine Niereninsuffizienz vorliegt. Es ist wichtig, dass keine Herzerkrankung vorliegt. Da wären diese Medikamente nicht richtig und sollten auch nicht eingenommen werden. Wenn es nun wirklich ein Bandscheibenvorfall ist, der die Schmerzen macht, und es ist auch so festgestellt, dass der daran schuld ist, aber es ist eigentlich nicht so, dass man sagen muss, der muss operiert werden. Wir können das sehr häufig konservativ, das heißt ohne Operation behandeln. Dann ist es wichtig, dass man Cortison in die Nähe des Bandscheibengewebes bringt. Da hast du gesagt, da gibt es die Möglichkeit, dass man das mit Hilfe eines sogenannten Periduralanästhesie, das ist diese Sache, die man eben in den Rückenraum hineingibt, wie man es auch macht bei Schwangeren, um die Geburt zu erleichtern. Also nichts, vor dem man unbedingt Angst haben muss, sonst wird man es ja bei Schwangeren nicht machen. Und darüber bringt man dann Cortison direkt an die Bandscheibe. Und dieses Cortison wirkt entzündungshemmend und abschwellend und ist damit auch eine Bekämpfung der Ursache und nicht nur schmerzstillend. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass es da auch wirklich um eine Ursachenbekämpfung geht. Gleichzeitig kann man dann natürlich auch Medikamente einnehmen, indem man sie eben schluckt, um den Nervenschmerz noch etwas zu bessern. Dazu gehören dann zum Beispiel die Medikamente Pregabalin und Gabapentin. Und es können auch mal Opioide zeitweise gegeben werden, wenn es sich um einen starken Schmerz handelt. Das heißt aber nicht, dass man, wenn man diese Medikamente einsetzt, sie wirklich immer nehmen muss. Wann muss man jetzt wirklich operieren? Operieren muss man dann, wenn der Schmerz nicht in den Griff zu kriegen ist, wenn er einfach weiter besteht, obwohl man alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Man muss unbedingt operieren bei einer sogenannten Blasen- und Mastdarmstörung. Das heißt, wenn unkontrolliert Kot und Urin verloren werden, wenn man das überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, was ja sehr, sehr unangenehm ist. Und es gibt eine einzige Notfallindikation oder eine wichtige Notfallindikation, die Gott sei Dank sehr, sehr selten auftritt. Das ist, wenn ein extremer Schmerz verursacht durch einen Bandscheibenvorfall plötzlich von jetzt auf gleich komplett verschwindet, dann sollte sofort notfallmäßig zu einem Operateur gegangen werden und das sollte auch möglichst schnell operiert werden. Und last not least, die Akupunktur. Eine gute Möglichkeit, begleitend das Ganze zu therapieren. Es wirkt muskelentspannt, es lindert den Schmerz und es gibt im Prinzip keine Kontraindikationen bei der Akupunktur. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Heinz. Damit sind wir für heute am Ende. Dies war Teil 3 zum Thema Ich habe Rücken, der akute und chronische Rückenschmerz in all seinen Facetten. Zu unserem Thema Rückenschmerz gibt es sicher noch vieles zu erfahren, zum Beispiel zur Osteoporose oder auch anderen Erkrankungen. Wir haben jetzt sicher erstmal das Wichtigste zusammengefasst in diesen 3 Teilen. Und wir werden sicher weiter diskutieren in anderen Podcasts zu verschiedenen Themen der Schmerzmedizin. Deshalb schalten Sie wieder ein beim Podcast Schmerzmedizin konkret, der immer donnerstags erscheint. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.